Das ist ein Psalm von Antonín Dvořák. An den Wassern von Babylon saßen wir und weinten laut. Psalm 137. Ich kann den leider nicht mit der Gitarre spielen. Noten habe ich auch nicht mit. So bin ich gezwungen, das per A Cappella zu machen. An den Wassern zu Babylon saßen wir und weinten laut. Wenn an Zion, wir dachten, unsere Harfen hingen wir in nahes Weidengebüsch. Denn die uns getrieben in diese Verdammung wollten Gesang von uns, höhnten und spotteten, riefen lachend: Singet uns doch, singet uns Lieder von Zion. Da antworteten wir: Ach, wie sollten wir hier singen auf diesem ungeweihten Boden in der Fremde? Wenn ich jemals dein vergesse, heilige Stadt, o Jerusalem, o so vergiss auch mein, strafe mich, wenn ich dein vergesse. Ich möchte euch jetzt mal die Bilder vorführen. Die Bibelstelle lautet, das ist jetzt nicht so eine, ja, kann man sehen, ne? Okay. Die Bibelstelle dazu möchte ich vorlesen, habe ich heute schon mal erwähnt, das ist Amos Kapitel 5, Vers 24. Recht ergieße sich wie Wasser. Und jetzt ist ein Parallelismus, ein hebräischer Parallelismus. Und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Gerechtigkeit, haben wir gelernt, ist Erlösung. Ne? Also Rettung, Erlösung. Ergieße sich wie ein immer fließender Bach. Klasse, ne? So, und der Nachaletan, das ist das, was wir jetzt hier sehen. Guck mal, das ist dabei Qumran. Jemand war dabei. Wer war dabei? Ihr wart dabei. Mit Werner Bayer. Ja, nun komm hier nicht so schnell. Das ist fantastisch ist das. Guck mal, es ist unglaublich. Da ist nichts gewesen, ja? Und plötzlich ist er da. Und mit solch einer unglaublichen Kraft. Da waren die Dinge da voll. Hops, 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 langsam, langsam hier. Schau mal, da kommt das so schön langsam runter. Das muss aber schon nachher gewesen sein. Ja, auf jeden Fall. Irgendwo bei Jerusalem regnet es und da unten geht die Welt unter. Ne? Und das ist das Bild von Erlösung. Müsst ihr euch mal vorstellen. So ein Sturzbach, der alles einfach wegbricht, wegschwemmt und dann die Straßen überschwemmt. Guckt mal da. Die können nicht mehr weiter. Das ist Asphalt, ne? Aber das ist alles Schlamm. Wie das da rübergegangen ist. Ne? Ein Brausen und Tosen der Wasser. Ah, das ist herrlich. Mann.
Aber Leute sterben auch dazu.
Ja, wenn sie nicht aufpassen. Ich werde euch eine Geschichte erzählen. Letztes Jahr hat sich Folgendes dort abgespielt. Gerade dort. Dann sagen einige Leute, die die Botschaft erfahren haben, das muss irgendwie so durch, weiß nicht, Handy oder was, es kommt ein Riesenwasser. Und da waren da so, ich weiß nicht, wie viele Leute, 11? Die haben gesagt, hoch, Gott ist doch uns egal, was da kommt. Ne? Wir kennen uns hier aus. Was wollen wir denn da? Ne? Und die riefen, nur Macht kommt da raus. Hoch. Dann riefen die anderen, ja, die kennen sich aus da, das ist kein Problem. Zwei waren dann tot. Ne? Dann, das ist wie wenn ein Riesenomnibus gegen einen Menschen kommt. Alles überschwemmt. Ich weiß nicht, die Datei ist nicht sehr groß. Ich meine, das kann man vielleicht verwenden. Ich weiß nicht, müsste der Werner Bayer würde wahrscheinlich seine Zustimmung dazu geben. Er hat mir die Bilder mal rübergemeldet. Das ist die Höhle Nummer 4 hier in Qumran. Diese Höhle, in der man am meisten gefunden hat, hier oben, das hat man aufgebrochen, um besser reinkommen zu können. Hier, ne, das hat man aufgebrochen, da ist man dann rein. Das ist aber Höhle Nummer 4. Da hat man allerdings die meisten Sachen gefunden. Nochmal so ein Blick von oben. Schon beeindruckend, wenn Gott wirkt, ne? Das ist ein tolles Bild. Das ist der helle Wahnsinn, so etwas. Ja. Musste schon sagen. Wollt ihr sowas? Ja. Nein, im Geistlichen meine ich. Ja, natürlich. Sicherlich, das ist doch ein super Bild. Okay, das war's. Dann gehe ich da mal mit raus. Da habe ich ein Wort benutzt, das heißt Halacha. Halacha. Halacha kann man auch mit dem H am Schluss schreiben. Was heißt das, Halacha? Es kommt von Weg und ist die gesetzliche Lehre. Das heißt, die rituelle Vorschriftslehre, wie man mit allen möglichen Dingen umgeht, mit dem Sabbat, mit dem Rauchen am Sabbat, darf man das oder darf man es nicht? Wie ist das mit Feuer anmachen? Wie ist das mit den Sachen? Bis in die kleinsten Dinge werden da, wird das Leben geregelt. Halacha. Das ist die Lehre. Und wenn einer Halacha lehrt, ist das Punkt A, Punkt B, Punkt C, 1a, römisch A, Arabisch A, Römisch 1, Arabisch 1, kleines A, großes A, AA, BB und ach, alles Mögliche. Dann kommt man vom Hölzchen auf Stöckchen Und das ist schon ganz schön anstrengend. Und meistens schlafen die Leute dabei ein. Ne? Ist relativ langweilig. Und so was man 7-mal wiederholen, bis man einmal begriffen hat. Beim lieben Heiland war das anders. Der hat nicht halachisch geredet, sondern agadisch. Agada. Oder kann man auch mit dem... Das ist erzählerisch sprechen, erzählerisch lehren. So wie Jesus, das mit Beispielen und so weiter. Das ist eine lebendige Predigt. Da tun die Leute nicht so gern einschlafen mit. Ne? Dann tun sie gerne lieber so, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Kennt ihr den Unterschied jetzt? Agadisch oder Agada, die Halacha, das ist die Lehre. Die Agada ist die Lehre, aber eine erzählerische Lehre. So wie Jesus das gemacht hat. Und das wäre dazu. Dann gibt es noch eine interessante Geschichte. Ich habe das von Petros gesagt. Petros. Petros und Petra. Und wir haben gesagt, die Leute haben Hebräisch gesprochen und der liebe Heiland hat Hebräisch gesprochen. Wie aber, Komma, so fragt man sich, Komma, soll er denn, ist denn dieses Beispiel, du bist Petros und auf diesen Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Wie soll man das denn verstehen? Ich sage das mal in kurzen Worten. Petra ist ein im Hebräischen, im mischnaischen Hebräisch existentes Lehnwort aus dem Griechischen. Das Wort für Fels heißt Zur. Finden wir auch in Jesaja 51. So. Dort wird der Abraham ein Fels genannt. Schaut auf Abraham, euren Vater, den Felsen. Nun, in der hebräischen Literatur wird das Wort Petra immer wieder verwendet. Es gibt eine Tradition, die lautet ungefähr so, ich müsste sie hier auf dem Laptop raussuchen, aber ich erzähle sie mal ungefähr so. Als Gott der Herr die Welt erschuf, sah er voraus, wie die Generationen sein würden. Nach Enosch und Noah und nach Noah und so weiter. Und er fragte sich, auf was für ein Fundament könnte ich denn, wenn solche wilden Typen dort leben werden, meine Welt stellen? Und dann hat er geguckt und dann traf er einen. Und er sagte, auf diesen Felsen werde ich meine Welt bauen. Das ist nun ein hebräischer Text. Aber dort, auf diesen Felsen werde ich meine Welt, werde ich die Welt errichten, werde ich die Welt bauen. Ein hebräischer Text, wo das Wort Petra natürlich mit hebräischen Buchstaben geschrieben steht. Petra als ganz normales, gebräuchliches, rabbinisches Lehnwort aus dem Griechischen. Und wer ist dieser Petra? Selbstverständlich der Abraham. Ja, natürlich, Felsen. Müsst auch immer die Verbindungen sehen. Hyperword, ja? Hypertext. Du sagst einen Text und dann plack, ne? Dann macht's Klingeling. Ich sage euch gleich noch ein Beispiel. So, was meint Jesus? Petrus. Er hat ihm einen neuen Namen gegeben. Diesen Namen gab es vorher nicht. Dieser Name existierte einfach noch nicht. Jesus hat ihn erfunden. Ehrlich. Und er hat sich sogar der hellenistischen Sprache bedient. Der griechischen Sprache. Hat Petrus genommen. Steinchen, Stein. Und er hat ihn verglichen mit dem Petra, Wer ist der Petra? Das ist Abraham. Der Glaube Abrahams, das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durch. Das ist doch der Glaube, auf dem wir aufbauen. Wir bauen auf dem Glauben Abrahams auf dem ethischen Monotheismus, um es mal so zu sagen. Petrus, du glaubst gerade so wie Abraham. Und darauf baue ich meine Gemeinde. Es ist ja interessant, Edda hat ja mit Ed zu tun, mit Zeuge. Zeuge, der Zeuge, etwas bezeugt. Gemeinde, das alttestamentliche Wort für Gemeinde. Kehila und Edda. Und das Interessante ist dabei, wenn wir Gemeinde meinen, Gemeinde bauen, dann meinen wir etwas, wir sind herausgerufen. Wenn ich jetzt jemand rausrufe, dann gebe ich ihm eine besondere Aufgabe, stimmt's? So, dann ist er ein Zeuge dessen, womit ich ihn beauftrage. So, in diesem Sinne ist das zu verstehen. So baut Gott seine Gemeinde auf dem Glauben, wie Abraham ihn hatte. Ganz einfach. Nicht anders. Das ist das Fundament. Das sagt Paulus ganz deutlich. Darauf baut er. Wir können das nicht christlich verstehen, wir müssen das jüdisch verstehen. Wenn wir das christlich verstehen oder aus nach Jesu Zeit, aus der Zeit nach Jesu, 200, 300, 400 Jahre nach Jesus, als eine Umdeutung stattgefunden hat, dieses Wortes, ja, dann kommen wir in die Irre. Ganz einfach. Wir bauen auf dem Glauben Abrahams. Das ist fantastisch. Eine einfache Sache. Hypertext, komme ich nochmal zurück. Wenn ihr zum Beispiel das Wort nehmt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Das ist ein Text aus dem Jesaja. Jesus bedient sich wie ein guter Rabbiner einer besonderen Technik. Er zitiert ja nicht lange Texte, nicht lange Verse. Das macht ja auch Paulus nicht. Paulus ist manchmal ein bisschen länger. Aber Jesus macht das äußerst genial. Also darin ist er ein genialer Meister, nicht nur ein Meister. Nun nimmt er den Text von Jesaja und sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Komma, ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Woher hat er den Text? Aus Jeremia 7. Dort spricht der Priester und Prophet Jeremia, er ist ja Priester, hat sich ja für seinen Priesterdienst vorbereitet und dann hat Gott ihn erwischt und hat gesagt, du bist mein Prophet. Und da sagt er, es hat eine Zeit gegeben, ich sage es mit meinen Worten, da war die Stiftshütte unter Eli und seinen beiden vortrefflichen Söhnen zu einer Räuberhöhle geworden, woraufhin dann die Stiftshütte zerstört wurde. So steht es da geschrieben. Und genauso, sagt er, wird dieser Tempel hier in Jerusalem von Nebukadnezar zerstört werden, weil ihr eine Räuberhöhle daraus gemacht habt. So, zurück zu Jesus, 600 Jahre später. Über 600 Jahre später. Jesus sagt, das ist ein Bethaus. Was habt ihr daraus gemacht? Eine Räuberhöhle. Was wissen Sie? Die Leute waren ja nicht dumm, die kannten ja die Bibel. Die kannten die Bibel. Die wussten ganz genau, worauf Jesus sich bezog, nämlich auf diesen Ausspruch des Jeremia. Und Jeremia hatte gesagt, Die Stiftshütte wurde zur Räuberhöhle und deswegen wurde sie zerstört und deswegen wird auch dieser Tempel zerstört. Und so wussten sie, so wie die Stiftshütte zerstört wurde und der Tempel zerstört wurde zur Zeit des Nebukadnezar, so meint Jesus, wird dieser Tempel zerstört. Das ist ja unerhört, was dieser Mann sich hier erlaubt. Und deswegen hat dann das sadduzäische Priestertum, das sadduzäische Hohepriestertum, das Todesurteil über Jesus gesprochen. Ich möchte ganz deutlich sagen, wenn ihr in die synoptischen Evangelien hineinschaut, also in die ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, dann seht ihr, dass es nicht die Pharisäer waren, die sich dafür eingesetzt haben, dass Jesus ans Kreuz kommt, sondern die Sadduzäer und die Priester und der Hohepriester. Also eine andere Clique. Und die hatten ihre Gründe dafür. Rabbi Akiva und wer war das noch? Noch einer. Die haben gesagt, wären wir damals im Hohen Rat gewesen, nicht zur Jesu Zeit, aber bei anderen, wären wir, und auch Rabbi Eliezer hat das gesagt, wären wir im Hohen Rat gewesen, hätte es nie ein Todesurteil gegeben. Wir Pharisäer. Also Pharisäer, habe ich ja gesagt, haben sie nicht gesagt, aber diese Gruppe, das waren ja Pharisäer. So, die Sadduzäer, die haben sowas gemacht. Wenn jetzt die Kirche hingeht, das Christentum hingeht und sagt, die Juden haben Jesus umgebracht, dann ist das nicht korrekt. Das war eine kleine Mafia-Clique. Und diese Leute, Hannas, Kaiphas, waren im Volk, und das kann man in den alten Quellen lesen, verhasst, regelrecht verhasst. Sie waren unglaublich reich und dann haben sich um das Volk nicht gekümmert. Kaiphas war außerordentlich lange, 18 Jahre war er hoher Priester, das war für die damalige Zeit ungeheuer lang. Und der wurde sehr gehasst und der hatte keine Freunde. Und wenn es da heißt, das Volk schrie, dann war das eine kleine Gruppe, die man aufgehetzt hatte. Und wenn es heißt, der Hohe Rat, dann war das mit großer Wahrscheinlichkeit ein kleiner Rumpf. Denn der versammelte sich normalerweise im Tempel, im Tempelbereich. Da war aber die haben sich ja nicht im Tempel versammelt. Die haben sich ja bei Kaiphas versammelt. Also war das Kaiphas Clique. Also waren das Sadduzäer. Tausende und Abertausende und sogar Zehntausende in Jerusalem glaubten an Jesus. Deswegen ist ein Schmarrn, wenn die Leute sagen, dass die Juden nicht geglaubt haben. Eine kleine Gruppe hat es geglaubt. Und natürlich nachher die leitenden Leute. Das ist dann, hat sich natürlich daraus entwickelt später. Aber es ist eine Wahrheit und es ist eine Tatsache, dass sich Zehntausende in Jerusalem befanden, die gläubig waren. Denn, und jetzt kommt wieder die Bibel. Habt ihr eine Bibel bei euch? Schlagt mal auf, Seite. So. Kapitel 21. Ach so, Apostelgeschichte. Kann ja nicht alles, ne? So. Paulus in Jerusalem. Apostelgeschichte 21. Vers. Du siehst, Bruder, Vers 20. Oder sagen wir mal Vers 18. Am folgenden Tag ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten kamen dahin. Als er sie begrüßt hatte, erzählte er eins nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Sie, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm: Du siehst, Bruder, wie viele Zehntausende der Juden es gibt, die gläubig geworden sind und alle sind Eiferer für das Gesetz. Bei euch steht Tausende und bei mir steht das auch. Aber im griechischen Text steht Myriades. Und Myriades sind Zehntausende. Ach, steht bei dir? Ja, Zehntausende, griechisch Myriaden. Tatsächlich, ja, habe ich hier. Also sowas, ne? Warum macht man sowas? Das ist ja Gemeinheit. Ich würde das nicht machen. Also ich würde sagen, die sollten sich da korrigieren. Zehntausende Juden haben in Jerusalem an Jesus geglaubt. Und nach Josephus gab es in Jerusalem ungefähr 6000 Pharisäer. Viele Pharisäer, sogar Priester, wurden gläubig an den Herrn Jesus. Also da ist schon einiges im Argen mit der Behauptung. Na? Was war noch, was ich sagen sollte? So, sprechen wir mal ein bisschen über die Gebote. Jesus hat ganz, es kommen auch einige Wiederholungen jetzt vor. Jesus hat ganz deutlich in der Bergpredigt Gebote der Tora, aber auch mündliche Aussagen, zum Beispiel der Essener, intensiviert. Du sollst deinen Feind hassen, das haben ja die Essener gesagt. Nicht die Rabbinen, nicht die Pharisäer. Und hat sie dann auf ein hohes sittlich-moralisches Niveau erhoben. Es geht Jesus nie um das Halten von Geboten, sondern ausdrücklich darum, dass von innen heraus Freude daran empfunden wird, sich dem Gebot Gottes zu stellen und mit dem Nächsten ein völlig neues, von Liebe und Güte, von Chesed geprägtes Verhältnis aufzubauen. Das ist dazu geeignet, auf die Gesellschaft einzuwirken, Frieden, also Shalom, herzustellen. Und das geht nicht durch Anstrengungen, sondern allein durch ein neues Herz. Das geht allein durch ein neues Herz. Sollte jemand jetzt auf die Idee kommen, dazu Amen zu sagen, kann er das dann auch tun. Er würde mich nicht unterbrechen. Also, es gibt ein großes Missverständnis. Wisst ihr, seit der Reformation, haben wir Riesenangst vor dem Wort Werke der Gerechtigkeit oder Werke der Tora, Werke des Gesetzes. Alles, was evangelisch ist, kriegt einen Horror, weil Luther gesagt hat, wir werden gerecht durch Glauben, nicht durch Werke. Damit hat er schon recht, beziehungsweise es hat er schon recht übersetzt, aber wenn wir mal in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, wie viele Worte Jesu sich und auch des Paulus und auch der anderen Apostel um Werke drehen, um Werke der Gerechtigkeit. Haben wir schon mal drüber nachgedacht, dass zum Beispiel der Hauptmann sagt, komm in mein Haus. Oder dann sagt er, komm nicht in mein Haus. Ich bin es nicht wert. Die Ältesten sagen, er ist es wert. Er hat uns viel Gutes getan, hat eine Synagoge gebaut. Feine Sache, ne? Werke. Oder, was hat der Cornelius gemacht? Cornelius hat den Menschen, die arm waren, Almosen gegeben. Ein gutes Werk. Zitkot, Zedaka. Es gibt ein Kästchen in der Synagoge, aber auch im Supermarkt und auf dem Flughafen in Tel Aviv, da steht drauf Zedaka. Das heißt Gerechtigkeit, das heißt Rettung. Zur Zeit Jesu hatte das schon die Bedeutung von Rettung, Tzedaka. Almosen, Fasten und Gebete waren gute Werke, Werke der Rettung, die die Erlösung dokumentiert haben. Wenn ich Jude bin, bin ich dankbar für den Bund, den Gott mit meinem Volk geschaffen hat, mit Mose und mit meinem Volk, und ich halte die Gesetze, ich halte die Gebote. Das hat nichts mit der Art und Weise zu tun, wie wir das auffassen. Es ist aus Dankbarkeit. Als ich nach Warschau ging, traf ich noch den Synagogenvorsteher von Aachen und ich sagte ihm, ja, ich fliege jetzt morgen nach Warschau. Oh, sagt er, hier haben Sie 50 D-Mark, geben Sie das meinem Freund dort in der und der Straße. Der ist arm, der braucht das. Das war ein ganz normaler Vorgang, nicht wahr? Das ist was ganz Normales, dass er Almosen gibt für seinen Freund, etwas Gutes tut, Tzedaka. Gott hat sich an diese Sache, die dieser Cornelius geübt hat, erinnert und hat ihm einen Engel geschickt und hat ihm dann den Petrus geschickt. Dann hat er das Evangelium gehört. Seht ihr? Wir haben eine Heidenangst vor Sabbat und vor guten Werken. Ja, das ist alles, wir sind ja frei und sind nicht gesetzlich. Das sind alles oberflächliche Worte. Aber ich denke, darüber sollte man sehr, sehr gründlich nachdenken. Deswegen habe ich auch das schöne weiße Buch da unten geschrieben mit dem kleinen roten Fensterchen. Das ist jetzt zum Sonderpreis zu haben. Normalerweise kostet das 14, jetzt habe ich 12 draufgeschrieben. Also sollte jemand da sich geleitet sehen, das Buch zu kaufen, kann er das gerne tun. Dann weiß er nachher mehr in Bezug auf Werke und Nichtwerke. Nein, durch Werke wird man nicht selig. Das ist ja schon klar, ne? Wie viele Gebote hat Israel vor dem Auszug aus Ägypten denn gelernt? Ne? Gott hat ihm am feurigen Busch 17 Gebote gegeben und dann ist er nach Ägypten gekommen, hat sie dem Volk gesagt und die mussten das dann tun, oder? Nicht? Nein. Also nein, sind wir uns einig. Nein, Israel ist aus lauter Gnade, Güte, Chesed, Liebe Gottes, seiner Bundesliebe aufgrund der Verheißungen oder aufgrund des Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob, da ist er hingegangen und hat sein Volk aus Ägypten herausgeholt. Okay? Als sie raus waren, als sie durch das Schilfmeer gegangen waren, dann hat er ihnen am Sinai die Tora gegeben, damit sie wissen, wie man als Volk, wie man als Gesellschaft zusammenlebt. Was ist da so dran schlimm? Paulus hat den ersten Korintherbrief geschrieben. Das ist sein gesetzlichster Brief. Da beruft er sich auf Gebote, da beruft er sich auf Gesetze, Bestimmungen, Anordnungen der Apostel und des Herrn und so weiter und der Bibel. Ach, und keiner meckert. Ne? Und so muss man das ein bisschen relativieren. Auch den Römerbrief sollte man unter einem bisschen anderen Gesichtspunkt inzwischen lesen. Denn er ist ja, und das kommt ja hervor, er ist ja nicht entstanden als eine theologische Abhandlung über die Erlösung. Das kannten die Leute ja alles. Er ist ja entstanden deswegen, weil in der Gemeinde in Rom eine Diskrepanz entstanden war wegen der Judenchristen und Heidenchristen. Claudius hatte die Juden rausgeschmissen aus Rom und Nero, ein Pragmatiker und Wirtschaftsexperte, hat gemerkt, das war uns nur zum Schaden, wir holen sie zurück. Und dann hat er sie wieder zurückgeholt, Nero. Gleich am Anfang seiner Regierungszeit. Ja, nun, Da hatten die Gläubigen aus den Heiden einiges an Problemen. Offensichtlich war die Gemeinde entstanden durch Leute, die damals in Jerusalem den Petrus hatten predigen hören und sind zurückgekommen, genau wie Kreta. Ne? Kreta war ja auch so ähnlich. Da waren ja auch Kreta. Und ja nun, ich meine, sicher. Und da waren Kreta. Die waren auch so entstanden und Paulus schickt nachher den Titus hin und sagt, setz da mal Älteste ein, die wissen nicht, wie man ordentlich eine Gemeinde baut. Ist klar. Und ähnlich war es in Rom, dass also eine Menge an Ungereimtheiten es dort gegeben hat. Und dann macht Paulus klar, dass Gott in seiner Souveränität den ethischen Monotheismus durch Abraham erwählt hat, dass er unter die Völker kommt. Gott hat Abraham erwählt und alle seine Nachkommen Israel, damit die Lehre von dem einen einzig wahren Gott unter alle Völker kommen soll. Das war die Erwählung. Darum geht es. Und das zeigt er ja schon von Anfang an. Er zeigt im ersten Kapitel, wie die Heiden total kaputt sind, und er zeigt, wie die Juden total kaputt sind, und er zeigt im dritten Kapitel, wie es nötig ist, eine richtige, gründliche Rettung zu erleben. Dann zeigt er im Kapitel 4 den Abraham und so weiter, so geht es fort. Und im Kapitel 7 schildert er ganz eindrücklich, wie interessant das ist, wenn man gläubig wird, wie man dann es ganz ernst nimmt und dann plötzlich wieder richtig fromm werden will und anfängt, Gesetze zu halten. Und jetzt mache ich alles richtig und alles neu. Und dann fange ich schon wieder mal an und halte meine Gesetze. Jetzt muss es klappen. Und das ist dann auch, das geht auch in die berühmten Pamper. Ne? Und so geht das halt. Dann zeigen wir uns wieder als kleine Babys, machen in die Hose, es war, ja, so ist das. Und müssen erleben, es geht nur da durch, indem ich halt Erlösung begreife und dass ich die Freiheit in Christus begreife als etwas, dass ich nicht mehr unter der Macht von religiösen Zwängen stehe, dass ich nicht mehr unter der Macht von irgendeiner kirchlichen Organisation stehe oder Menschen, die Macht über mich ausüben durch ihre verschiedenen Dogmen und all diese Dinge, sondern dass ich frei bin, um Gottes Willen zu tun. Und Gottes Willen zu tun bedeutet, dass ich ein gutes Verhältnis zu meinen Mitmenschen aufbaue. Darauf kommt es an. Gott will das. Ja? Ich wünschte mir, ich habe es heute Nachmittag schon mal gesagt, ich wünschte mir, dass wir es als Gemeinde begreifen, wer wir immer auch sind, dass wir es nicht mit religiösen Dingen zu tun haben, rituellen Dingen. Wir können ja einiges halten. Wir können ja als Gemeinde uns gewisse Richtlinien geben. Ist ja nicht verboten. Ist ja okay. Solange sie nicht dazu da sind, Menschen zu knechten, und dazu da sind, Leuten klarzumachen, das ist das alleinige Heilmittel, um in den Himmel zu kommen. Das können wir alles tun. Wir können gewisse Gesetze aufstellen. Das haben wir in vielen Ländern. Ich könnte ja in Japan auch schlecht jetzt hier mit den Schuhen rumsitzen. Ich müsste mir die Schuhe da ausziehen, draußen hinstellen. Oder ich müsste in Brasilien jetzt ein weißes Hemd anziehen, eine dunkle Jacke, und eine Krawatte anziehen, müsste ich eigentlich. Ne? Ja, das ist da so Vorschrift. Ne? Bei den Russlanddeutschen ist das wieder anders. Da soll ich lieber keinen Ring tragen. Und kann man alles machen, solange das nicht ein Gesetz ist, durch das ich selig werde. Wenn wir das verhalten, okay, warum denn nicht? Ist doch okay, liebe Zeit. Es geht immer darum, selbst bei der Kleidung. Paulus und Petrus sprechen ja von Kleidungen, oder nicht? Ja, ne? So, es geht bei der, selbst bei der Kleidung geht es darum, dass wir dem Nächsten kein Anstoß sind. Also da wird ermahnt, sich so anzuziehen, dass man dem Nächsten kein Anstoß ist. Denn Kleidung ist nach dem Zeugnis, dem Gesamtzeugnis der Schrift, nicht nur etwas, womit ich mich bedecke, um nicht nackt rumzulaufen, sondern es ist mehr. Es ist auch ein Ausdruck der Ehrerbietung anderen Menschen gegenüber, meinem Nächsten gegenüber. Ich protze nicht mit meiner Kleidung und mit meinem Schmuck, sondern nehme mich der Armen an. Ich kann ja den Schmuck auch für arme Leute investieren. Stimmt? Also an dieser Stelle könnt ihr ruhig arm sagen. Und ich kann durch meine Kleidung Menschen gegenüber eine Anerkennung ausdrücken, eine Wertschätzung ausdrücken. Wenn ich mich mit einer loddrigen Klamotte irgendwo aufbaue, dann bedeutet das, du gehst, das geht mir doch, ne? So. Ist mir doch wurscht egal. Du bist mir doch nicht, ich bin Individuum, ich bin mir selber was wert, ich lass mir nicht reinreden, ich bin völlig nicht gesetzlich und so weiter. Nein, Kleidung hat auch ihren Wert und alle diese Dinge haben eine Beziehung zu unserem Nächsten. Lasst uns unserem Nächsten gegenüber, und das sagt Paulus oft, vor allen Dingen im Römerbrief, sagt er das im 14. Kapitel, ich möchte dem Nächsten gegenüber so leben, dass ich sein Gewissen nicht belaste. Wenn wir diese Gesinnung haben, da haben wir schon eine Menge gewonnen. Oder seid ihr jetzt überfordert? Ne? Das ist ganz wichtig. Da wird ja wenig Wert drauf gelegt, leider. Wir müssen also bei der Diskussion um Werke und um Tora ganz deutlich unterscheiden. Was ist Erlösung, was ist Rettung? Das ist eine Sache. Und dann, was sind Werke, die deutlich machen, dass ich errettet, dass ich erlöst bin. Dann ist es unabdingbar, dass Christen, Juden wie Heiden, durch ein Leben nach den Richtlinien der Tora eine Welt, einen Lebensbereich, eine Gesellschaft, griechisch einen Kosmos schaffen, in dem Gerechtigkeit, in dem Gnade, in dem Friede, Freundlichkeit, Güte herrschen. Christen sind Salz der Erde, das heißt, sie haben die Aufgabe, in die Gesellschaft einzudringen und sie vor Fäulnis zu bewahren. Leider geschieht das oft nur durch äußere Proklamationen. Wir haben eine Frömmigkeit hinter uns, einen vom Preußentum geprägten Pietismus teilweise und von anderen Einflüssen geprägten eine Gläubigkeit und Religiosität. Und in der Hinsicht haben wir doch immerhin einiges an Befreiung erlebt, aber dann auch wieder ist das Pendel nach der anderen Seite ausgeschlagen. Ich habe das schon angedeutet. Nein, es geht nicht um Frömmigkeitsformen, die können wir alle haben, das ist nicht das Wichtige, aber wir müssen auf die Menschen einwirken und unsere Frömmigkeit hat es vor Jahren und Jahrzehnten und Jahrzehntelang verboten, mit den Menschen in engere Gemeinschaft zu treten. Ne? Also ich erinnere mich, man wäre ja kaum auf die Idee gekommen, zu einem Nachbarn, der seinen Geburtstag gefeiert hat, mit Bier und Wein, ich weiß nicht, wie es in Bayern ist, natürlich, dann hinzugehen und dort zu sitzen unter den Gottlosen und mit ihnen Gemeinschaft zu haben, das war ja fast undenkbar. Ich habe als Enfant terrible eigentlich ziemlich früh damit angefangen, sowas zu pflegen und mir dann ein schlechtes Gewissen herbeizuarbeiten, weil ich dann mit einigen solchen Dingen mitgemacht habe. Merkwürdigerweise kam man mit mir, ich nicht mit Ihnen, aber Sie mit mir, immer auf die Idee, mal beim Glas Wein über Jesus, über die Bibel und über alles Mögliche zu sprechen. Und meistens saßen wir dann bis über Mitternacht hinaus und haben über Gottes Wort geredet. Und wenn ich meine Schulkameraden treffe, einige treffen sich jeden Monat, zweiten Freitag jeden Monat. Und wenn ich dann mit dabei bin, ich sag ja nichts. Aber die kommen ja von alleine immer drauf. Und wir haben so viele wunderbare Gespräche gehabt inzwischen. Und ich habe den Eindruck, der eine ist dabei, sich nicht nur ernsthaft Gedanken über alles zu machen. Der eine ist ein Freund von Richard Dawkins. Und dem habe ich auch ein Stachelbuch gegeben, das sollte er mal durchlesen, von Werner Gitt. Am Anfang war die Information. Und jetzt ist er daran interessiert. Horst, wir müssen uns unbedingt dringend zusammensetzen, um über diese Sachen zu sprechen. Mein Nachbar lädt mich ein zu seinem Geburtstag. Wir gehen hin, haben eine ganze Reihe Leute dort. Und die laden uns ein zum Glas Wein und Glas Bier. Was willst du trinken? Ja, soll ich trinken ein Glas Wasser? Und wir haben uns unterhalten. Meine Frau kommt mit der einen Dame da ins Gespräch und sie unterhalten sich sehr eindringlich. Mein Nachbar sagt mir jetzt vor ein paar Wochen, Horst, warum müssen wir erst krank werden? Wann müssen wir erst in Schwierigkeiten kommen, um uns Gedanken über die Ewigkeit zu machen? Was ist passiert? Diese Bekannte, die ich gerade erwähnte, 52 Jahre alt, ist durch und durch mit Krebs verseucht. Keine Hilfe, sie muss sterben innerhalb weniger Wochen. Mein Nachbar ist selbst im Krankenhaus, er kriegt eine neue Hüfte, aber da ist eine Komplikation eingetreten. Wochen und Wochen zieht sich das hin und zieht sich hin und er wird damit nicht fertig und er macht sich seine Gedanken. Er sagt, Horst, warum ist das so? Bet mit mir. Seine Frau sagt, ich muss über diese Dinge mal nachdenken. Wir müssen uns darüber noch viel mehr unterhalten. Ich mache mir so viele Gedanken darüber und ich bete. Wir haben den Leuten nicht in den Ohren gelegen. Das Problem war nur, die haben uns beobachtet. Vor uns lebten auch gläubige Leute in dem Haus und wir sind vor 5 Jahren dorthin gezogen und jetzt bin ich dort und jetzt haben die sich gesagt, jetzt kommt noch obendrein ein Pfaffe. Oh wei, wei. Und ich habe herausgefunden, diese Leute sind alle sehr suchend. Und ich habe herausgefunden, wenn ich mich mit so Punkern oder mit solchen NPD-Leuten unterhalte, Punker sind offener, dann finde ich so viel, wirklich, dann finde ich so viel Offenheit für Gottes Sache, auch mit den Pennern. Neulich habe ich in einer Gemeinde gesagt, ich habe mir gerade vorhin überlegt, ob das einen Zweck hat, hier zu euch zu kommen, weil ich habe vorhin ein paar Penner da gesehen und ich habe mir gedacht, es ist wahrscheinlich besser, wenn ich an den Bahnhof gehe, weil hier muss ich wieder vertiefen, was ihr ohnehin schon wisst. Und da kann ich Leuten dienen. Ne? Was meine ich damit? Wenn wir Gemeinde sind, wenn wir Salz der Erde sind, haben wir die Aufgabe, unsere Mitmenschen, unsere Leute, Mitmenschen zu verändern. Und nicht nach griechischer Denkweise Kirche und Religion zu spielen. Frommes Gesicht aufzusetzen, bis 3 Minuten vor der Kirche, da gibt es noch Rabatz und Ärger im Auto, ne, wegen diesem und jenem, man ärgert sich über dieses und jenes und dann waren die Kinder auch wieder so, ach du liebe Zeit, musst du dich auch noch bekleckern. Und jetzt meine Laufmaschen und ach alles, weißt du, diese Sachen, da kommt da alles Mögliche vor und dann ist der ganze Segen schon von vornherein nicht mehr da. Und dann treibt man hier seine religiöse Geschichte und dann geht man wieder nach Hause. Ist doch immer so, ne? Ja. Und dann kommt man einmal in der Woche in den Gottesdienst. Ich war in einigen Ländern und habe erlebt, wie Junge und Alte für eine Sache leben. Mit den Menschen zusammen zu sein, mit den Menschen Gemeinschaft zu haben und so viele wie möglich immer mitzubringen und an allen Aktivitäten der Gemeinde teilzunehmen. Immer dabei zu sein, immer dabei zu sein, immer Arbeit, immer Arbeit. Das macht gar keinen Stress. Das gibt so eine schöne Befreiung Das ist super. Das meint die Bibel mit Werke der Gerechtigkeit. Weil wir gerade dabei sind, ich muss einiges hier jetzt improvisieren, weil jetzt bin ich auf einem anderen Trip. Ich sage euch was. Wir haben die Aufgabe, die sozialen Probleme unserer Gemeinschaft, unserer Gesellschaft, von der wir ein Teil sind, aufzugreifen und sie professionell zu lösen. Wir haben die Aufgabe, uns herauszubewegen aus unserer Isoliertheit. Wir müssen uns herausbewegen von dem Odium einer gewissen Sektiererei und uns unter die Menschen bewegen und ihnen zeigen, dass wir dem Nächsten ein Nächster sind. Das Beispiel, das Jesus gibt, ist eben jener Samaritaner, der sich um einen verunglückten oder überfallenen Juden kümmert. Das ist schon was. Und da habe ich eine ganze Reihe von Vorstellungen. Wir brauchen Profis, die sich mit Ehen beschäftigen, die nicht mehr richtig funktionieren. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die jungen Leute bereits dazu erzogen werden, dass ihre Ehen später oder ihre Beziehungen in die Brüche gehen. Das fängt im Elternhaus an, das geht über die Medien und das geht über die Schule und über all das, was gelehrt wird. Und das ist nicht schlimm und das alles super und so weiter. Da müssen wir eingreifen. Wir brauchen Profis, die sich gründlich, ganz offen, mit einer offenen Sprache um die Nöte derer kümmern, die in der Gemeinde ein Eheproblem haben. Und nicht nur in der Gemeinde, auch außerhalb. Wir brauchen Menschen, die sich profihaft, professionell kümmern um Menschen, die ein Alkoholproblem haben. Ich bin in verschiedenen Gemeinden gewesen, schon ab und zu mal, und dann habe ich erlebt, dass selbst in Gemeinden manchmal Leute ein Alkoholproblem haben. Das heißt, sie haben ein Problem, wenn sie keinen Alkohol haben. Und das ist eine Not. Wir müssen uns um Eltern kümmern, deren Kinder mit Drogen zu tun haben. Wir müssen uns kümmern um Menschen, um Frauen, alleinerziehende Mütter, die von ihren Männern verlassen worden sind, und um Väter, alleinerziehende Väter, die von ihren Frauen verlassen worden sind. Wir können sie nicht stigmatisieren, wir müssen ihnen helfen. Das bedeutet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin durch das Studium dieser Sachen, gerade des Judentums, darauf gekommen. Besonders stark darauf gekommen. Wir müssen Antworten finden, wir müssen offen sein dafür. Meine Tochter war in Amerika und sie hat einen ganz schlimmen Zeitraum gehabt, in der sie um ihr Leben fürchten musste und das Leben ihres Kindes. Und dann ist sie in ein Frauenhaus gegangen. Das Frauenhaus war in der Gemeinde. Das heißt also, die Gemeinde, in der Gemeinde war ein Ehepaar, die führten ein Frauenhaus. Die waren professionell. Und die haben sie aufgenommen und noch eine Reihe anderer Leute und so weiter. Und dann ist meine Tochter später unter Polizeischutz und mit richterlichem Erlass mit ihrem Kind, einem amerikanischen Kind, nach Deutschland zurückgekehrt. Sie hat nicht Schaden genommen, sie ist stark geworden, weil sie eine Gemeinde hatte, in der eine Reihe von Abteilungen waren, in denen man sich um die verschiedensten Problemgruppen, die in unserer Gesellschaft sind, kümmerte. Da gab es Leute, die haben dann eine Zeit ihrer in der Woche dafür speziell geopfert. Und professionell. Teilweise waren sie anderer Berufe, aber sie haben sich darin fortgebildet. Und sie konnten mit ihrem geistlichen Hintergrund als neue Menschen, neugeborene Menschen, wiedergeborene Menschen hineinwirken in einer ganz anderen Weise. Das war fantastisch. Diese Leute haben, es gibt etwa 700, damals gab es etwa 700 Leute dort in der Gemeinde, junger Pastor. Und eines Tages predigte der über Geld. Und dann haben die Leute ihre Cadillacs verkauft und ihre Continentals, diese Riesenkarren, Riesenschlitten da, ne? Und haben sich kleinere Autos gekauft und die Differenz in die Gemeinde gegeben, damit die sozialen Arbeiten leben konnten. Sei nicht fantastisch? Und ich sage euch, das hat eine Atmosphäre der Liebe, der Nächstenliebe, der schönen Gemeinschaft geschaffen. Das war so ungeheuer wichtig. Wenn man da reinkam, da fühlte man sich wohl. Da war das freundliche Begrüßen nicht eine Show, nicht etwas, was man abzog, sondern etwas ganz Natürliches. Du warst da angenommen, du warst da. Super, fein. Ich wünsche mir sowas. Und das ist es, was ich in der Gemeinde in Jerusalem sehe. Genau das, was die Pharisäer gepredigt haben. Die Pharisäer. Und das, was Jesus gepredigt hat, das, was Jesus gepredigt hat, an Nächstenliebe, an Güte, an Vergebung und all diese Dinge, das wurde in dieser Gemeinde Realität. Haben wir gelesen, ne? Naja, nun, wahrscheinlich wollen wir ja unsere Häuser nicht verkaufen. Wir wollen das ja nicht unbedingt machen. Und das wäre wahrscheinlich nach Lage der Dinge auch gar nicht ratsam. Aber trotzdem können wir den Menschen unter die Arme greifen und ihnen helfen. Wir sollten ihre Augen anschauen und die Augenfarbe uns merken und wissen, um wen es sich handelt. Und wir sollten auch die Augenfarbe unserer Nachbarn kennen, um mit ihnen zu sprechen und ihnen nahe zu sein und mit ihnen zu reden. Und habt ihr schon mal was von Aldi gehört? Piep, 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 piep. So eine Frau, die muss das den ganzen Tag hören. Was ist um 5? Da ist die Frau gestresst. Da kannst du doch als heiliger Pfingstler nicht erwarten, dass die Frau dich glücklich anlächelt und sagt, haben Sie noch einen Wunsch? Wie kann ich Ihnen noch helfen? Ne? Die würde auch gerne lieber jetzt zu Hause sein bei ihrer Familie, oder? Er sagt, Mann, oh Mann, ist das, oh, so eine Schlange noch. Und dann gibt es Typen, die müssen immer meckern. So. Sag ihr was Schönes. Sag ihr was Liebes. Schau sie an, freundlich. Das ist, was Jesus meint mit Gemeinde, mit Nächstenliebe. Und das müssen wir hier in der Gemeinde üben. Und das ist unausstehlich. Ich habe ein paar von diesen Gemeinden kennengelernt. Aber ich will es euch sagen, das ist ja alles Vergangenheit. Da gibt es Leute, die waren so stinkig, als sie sich 3 Jahre schon in der Gemeinde versammelt hatten. Und waren es noch immer nach 20 Jahren. Wenn der Vorstand zusammenkam, waren sie stinkig. Da wusstest du ganz genau, was los ist. Furchtbar. Kann doch nicht sein. Und wenn irgendeinem was nicht passt, das darf nicht sein. Wir müssen lieb zueinander sein. Wir müssen miteinander umgehen, mit Verständnis, Nächstenliebe. Dann überzeugen wir. Und dann sind wir auch nicht Sekte. Ich sage das deswegen auch. Bin auf der Straße gewesen, habe da oft gepredigt. Dann hörst du ja alles Mögliche. Und da sind ja auch sehr viele denkende Menschen. Und da ist mir sehr viel durch den Kopf gegangen, wenn ich mich da manchmal so hingestellt habe und habe dann meine Sprüche abgelassen. Ich sage euch was, da sind wir Besserwisser, lasst die Leute doch reden. Hör dir ihre Argumente an, geh auf sie ein und sei nicht der Besserwisser, lass sie gewinnen. Du sollst nicht meinen, wie die froh sind und glücklich, die wollen nächste Woche wieder mit dir sprechen. Aber wenn du der Beste bist und mit dem Gefühl nach Hause gehst, so, jetzt habe ich den Pokal, dann wirst du sehen, keiner reagiert darauf. Und du wunderst dich. 17 Mal hast du rüber gehauen und es hat nichts gebracht. Und wenn ich jetzt auf der Straße bin, dann erlebe ich, dass die Menschen die Nase gestrichen voll haben von Kirche, von allem, was Kirche heißt. Egal, Wer das, was für eine Kirche, ist egal, das interessiert ihn nicht. Jetzt kommen wir und wir sagen, wir sind von der Freikirche. Wir sind ja was viel Besseres. Ne? Klar, da sagen die, oh mein Gott, das ist ja noch schrecklicher. Und wir wundern uns. Wir machen ihnen Vorschriften, wir gewinnen jeden Dialog, ne? Und so weiter. Wir lassen ihnen nie eine Chance. Das, denke ich, ist fatal. Das, denke ich, ist fatal. Nein, Menschen sollen uns als Menschen kennenlernen und nicht als religiöse Monster. Die sollen uns als Menschen kennenlernen, die ein Herz haben. Und wenn es uns schwerfällt, denn wenn Jesus sagt und wenn Gott sagt, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann meint er nicht, dass du jetzt heiße Emotionen in dir aufkochen sollst, damit du dann entsprechend bei deinem Nächsten ankommst, sondern er meint, tue etwas, was ich dir sage. Gib ihm was zu essen. Gib ihm was anzuziehen. Besuch ihn im Krankenhaus. Zeige deine Liebe. Tu jetzt etwas Liebes an ihm. Da brauchst du erst noch mal keine Emotionen zu haben. Aber das, was du an ihm tust, das ist ein Akt der Liebe. Verstehen wir? Das ist wichtig. Ich kann Emotionen nicht verordnen. Ich kann meiner Tochter nicht sagen, lieb doch den jungen Mann, der super Typ, ich kenne den. Ne? Kann ich nicht machen. Da muss sie selber drauf kommen. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist okay. Ist doch so, oder? Habt ihr das anders erlebt? Ich weiß ja, wie das ist. Ne? Klar. Liebe ist stark wie der Tod, sagt die Bibel, ein bisschen abgeändert. In Neudeutsch heißt das, ein einzelnes Pferd hätte dich getreten. So ist das. Ne? Aber es ist schon stark. Nein, Liebe kannst du, Emotionen kannst du nicht verordnen. Aber Taten der Liebe kannst du fordern. Und das, wenn die Bibel von Werken der Gerechtigkeit, wenn Jakobus von Werken der Gerechtigkeit spricht und Paulus davon spricht, dann meint er ja, meinen sie ja, und Jesus, dass wir Dinge tun sollen, die selbstverständlich sind. Matthäus 25. Irgendjemand kam auf die Idee, Völkergericht oder so. Dabei ist das nur das, was am Nächstenliegenden ist. Kranke besuchen, Leute kleiden, Menschen trösten, Kriminelle im Knast aufsuchen, ne? Und so weiter. Das ist eine gute Aufgabe. Wer von euch versteht das, mit Kriminellen umzugehen? Ja, ist ganz wichtig, Leute im Knast aufzusuchen. Die Menschen sind alle unschuldig da drin, ne? Zum großen Teil sind sie unschuldig. Aber ich habe Leute getroffen, ich habe einen Kinderschänder getroffen, der hat einen sehr berühmten Namen, sehr bekannten Namen von einer bekannten, feinen Familie. Der hat als 17-Jähriger ein Mädchen umgebracht mit 9 und nachher nochmal in den 30er. Also dann war er wieder frei und dann in den 30er Jahren hat er es wieder getan. Ich habe ihm das Wort gegeben, ich habe mit ihm geredet und ich sah, wie er sich die Tränen aus den Augen wischte. Das ist sehr selten, dass du so etwas erlebst. Als ich ihn dann das nächste Mal besuchte, das heißt, wir hatten einen gewissen Kreis mit mehreren Leuten, die wir dort diesen Dienst tun unter den Gefangenen. Und dann kommt er, setzt sich neben mich und dann sagt er, hör mal, das, was du das letzte Mal gesagt hast, das ist mir sehr zu Herzen gegangen. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe darüber gebetet. Ich bin Gott dankbar, dass ich hier bin. Und dass ich vor mir selber geschützt werde. Und dass ich die Hölle nicht unbedingt nochmal durchmachen muss. Und dann hat er mir gesagt, was er getan hat. Und er hat gesagt, dass ich hier sitze, das ist... Natürlich hat er einen Riesen, er sagt, ich kann das nie mehr wieder gut machen, das ist klar. Aber er sagte mir, er ist schuldig. Ich bin schuldig. Und das wird mir auch jeden Tag gesagt, sagt er mir. Es wird mir jeden Tag gesagt, dass ich schuldig bin. Und soweit ich weiß, ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen, Ich habe gehört, dass er also auf diesem Weg weitergeht. Das ist wichtig, mit solchen Leuten zu sprechen. Wir brauchen für alle Problemfälle in unserer Gesellschaft gläubige Profis, die sich darum kümmern. Da wir müssen unsere Gesellschaft verändern. Wir müssen in die Gesellschaft hinein. Das bedeutet, Salz der Erde zu sein. Und wenn wir Licht der Welt sind, dann sind wir nicht Blender der Welt, um die Leute irgendwie zu blenden mit so einem hellen Schein, den wir haben, sondern dann sind wir Leute, die ihnen in ihre dunklen Stunden ein bisschen Hoffnung und etwas Qualität, Lebensqualität hineinbringen. Ich habe das gelernt bei dieser Sache, mit der ich mich seit einigen Jahren beschäftige. Um zum Schluss zu kommen, ich meine nicht, dass wir eine neue jüdische Gesetzlichkeit einführen sollen. Das meine ich nicht. Das kann es nicht sein. Darum geht es auch gar nicht. Es geht auch nicht um eine Arroganz, und davor müssen wir warnen, denen gegenüber, die sich mit diesen Themen noch überhaupt nicht beschäftigt haben. Das führt zu einer neuen Verletzung und auch zu neuen Gräben. Ich will an dieser Stelle auch deutlich machen, wir können die Gefühle der Juden verletzen. Das können wir. Ich weiß von meinen jüdischen Freunden, dass keiner von mir erwartet, dass ich eine Kippa trage oder einen Gebetsmantel oder ein Schofarhorn blase. Das erwartet man nicht. Und keiner erwartet von mir, dass ich am Freitagabend den Kiddusch mache. Das erwartet man nicht von mir. Ich bin ein Heide. Bin kein Jude. Bitte seid vorsichtig, wenn ihr eure Liebe zum jüdischen Volk ausdrücken wollt, was ihr tut. Eine Kippa ist angezeigt in der Synagoge, an den Orten, wo man es halt tragen muss. Ich kann einen Gebetsmantel zu gewissen Zwecken zeigen, aber kein Jude erwartet von mir, dass ich mit einem Gebetsmantel in die Synagoge komme. Wenn ich das nämlich tue, dann kann man von mir erwarten, dass ich auch die Lesung mache und dann bin ich aufgeschmissen. Stimmt's, Ruben? Jawohl, ne? Ruben Barak, mein Freund, ja. Das ist wirklich so. Wir können anders die Verbundenheit mit dem jüdischen Volk ausdrücken. Und bei aller Liebe und bei bester Meinung können wir da Menschen wehtun. Bitte denkt daran, ne? Es geht nicht um eine neue solche Art Frömmigkeit, die über die Lehre der Apostel hinausgeht. Es gibt auch nicht zwei Wege, auf denen Menschen erlöst werden. Einen christlichen Weg und einen jüdischen Weg. Schon die alten Propheten haben von Umkehr geredet und Johannes hat sein Volk zum Umkehren aufgefordert. Petrus hat das getan und Paulus hat das getan. Sie müssen umkehren. Ja, Buße tun. Das gilt für uns, das gilt für Sie, das gilt für unsere Zeit jetzt. Es wird natürlich eine Zeit kommen, über die wir nur Andeutungen haben und für die uns die Klarheit ebenso fehlt, wie damals den Propheten und Auslegern zur Zeit Jesu oder vor Jesus noch. Aber was wir brauchen, das sind heute starke, reife, informierte Gläubige an Jesus Christus. Unser Ziel ist es, zu erziehen, aufzuerbauen und zu erweitern. Darum sind wir auch gegen jede separatistische oder elitäre Bewegung. Wir müssen unseren jüdischen Freunden und Brüdern in Israel helfen. Ich würde mich freuen, wenn wir es hinkriegten als Christen, die Sache Israels besonders auf das Podest zu heben, dass man nichts gegen das Judentum sagen darf, das ist klar in unserem Land. dann kriegt man schnell Probleme. Aber du kriegst keine Probleme, wenn du gegen Israel etwas sagst, gegen den Staat Israel. Sicher ist da auch nicht alles Gold, was glänzt. Das ist ein Staat wie jeder andere auch, die haben auch ihre Probleme. Korruption und Mafia und was nicht alles da gibt. Das wisst ihr auch, oder? Sage ich da was Neues? Gibt es eine Menge Probleme. Gibt eine Menge Probleme. Aber die brauchen unsere Hilfe und die brauchen unsere Liebe und die brauchen unsere Solidarität. Selbstverständlich werden wir auch nicht, und auch die christliche Botschaft kümmert sich auch palästinensische Christen oder überhaupt um Araber. Aber eins sollte uns klar sein, dass mit dem Islam nicht zu spaßen ist. Der Islam hat drei Phasen. Phase Nummer eins, friedliche Besiedlung. In aller Demut und in aller Unterordnung. Und in aller Stille. Phase Nummer zwei, wir bauen unsere Moscheen und ab und zu lassen wir mal eine Bombe los. Das ist die Phase Nummer zwei. Wir müssen die Leute erschrecken. Wahrscheinlich sind wir jetzt in Phase Nummer zwei. Phase Nummer drei ist die Übernahme durch Kampf und durch Gewalt. Die steht uns noch aus. Dass wir uns auf heiligem muslimischem Boden befinden, wissen wir dadurch, dass es schon eine Reihe von Moscheen hier gibt. Und brauchen wir uns nichts vorzumachen. Die Leute sind im Vormarsch. Die paar Millionen, die hier sind, die haben natürlich, die meisten sind alles friedliche Leute, das ist gar kein Zweifel. Bestimmt, absolut. Die wollen ihren Frieden. Die vielen Mamas und Papas und Kinder, die wollen ihren Frieden. Aber es gibt einige, die sind halt anders. Und dann ist ein Moslem und er ist kein Türke und er ist kein Pakistani und er ist nicht irgendjemand, sondern er ist ein Moslem. Er ist dann auch nicht mehr Deutscher, er ist Moslem. Und die halten dann zusammen, das ist klar. Diese Gefahr haben wir auch. Und Israel hat diese Gefahr wie kein anderes Land ganz deutlich erkannt. Und Israel steht an der vordersten Front. Wenn Israel fällt, fallen wir. Ich muss dieses mutige Volk bewundern. Es ist einfach großartig. Als ich jetzt mit drei Freunden aus Brasilien dort war und wir so durch die Ayalon-Ebene fuhren, Charon-Ebene und so weiter, dann sagten meine Brasilianer, hör mal, was wird hier gebaut? Ich komme an eine Kreuzung und sage, hör mal, was war hier? Die hat doch vor einem Jahr hier anders ausgesehen. Neue Kreuzung, neue Straßen. Was ist das? Das ist ein Zeichen von Hoffnung. Ob man sie realisiert, selber weiß, dass man diese Hoffnung hat, weiß ich nicht. Aber es ist ein Zeichen von Hoffnung. Wenn so gebaut wird, wenn solche Projekte laufen, auch im Negev, was da alles läuft, das ist einfach fantastisch. Und da müssen wir unbedingt helfen, aufbauen, wirken. So, ich denke, ich mache an dieser Stelle Schluss. Es ist 8:45. Ihr wollt alle nach Hause. Ich habe natürlich hier noch eine Menge zu sagen, klar. Aber das lassen wir besser sein für eine andere Gelegenheit. Ich bin sehr dankbar, dass ihr so liebevoll zugehört habt und dass ihr nicht gemeutert habt, als ich jetzt mich auf eine andere Ebene begeben habe, ein bisschen. Aber war wahrscheinlich auch nötig. Also, wenn ich auf das zurückkommen will, was auch hier in unserem Prospekt gesagt wird, ein befreiendes Vermächtnis. Ich sage euch, wer Tora richtig begriffen hat, der hat Freiheit erlebt. Der erlebt Freiheit. Nicht Fesselung, nicht religiöse Bindung. Und wenn hier geschrieben steht, wo sind wir, Erlösung von religiösen Zwängen. Ich habe noch in meinem Dings dazu gefügt, dass es wichtig ist, dass wir Lösungen anbieten. richtig Lösungen haben. Und ich habe einige angedeutet, die wir profihaft durchführen müssen in unseren Gemeinden. Wir müssen uns auf unsere Umwelt einstellen. Und das, was wir hier lernen, das müssen wir an unserer Umwelt praktizieren und für sie tun. Darum geht es. Dann werden wir Reich Gottes wirklich auch erfüllen. Ich denke, das soll jetzt reichen. Dankeschön.